Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein NATO-Luftangriff auf Ziele in der libyschen Hauptstadt Tripolis sorgt für Diskussionen. Nach libyschen Angaben bombardierte die NATO eine Residenz von Martaba Gaddafi. Dabei sei einer seiner Söhne getötet worden. Dagegen erklärte die NATO, sie greife nur militärische Ziele und keine Einzelpersonen an. Diese Darstellung wurde von Russland in Zweifel gezogen. Unterdessen soll es libysche Angriffe auf die Botschaften Italiens und Großbritanniens in Tripolis gegeben haben. London wies den libyschen Botschafter aus.
Die Nachricht vom angeblichen Tod des Gaddafi-Sohnes verbreitet sich rasend schnell in Libyen. Doch nach ersten triumphalen Gesten der Aufständischen kommen Zweifel. Diese Nachricht hat uns glücklich gemacht. Du kannst die Libyer sehen, die Einwohner von Benghazi, wie ihre Gesichter strahlen. Wir freuen uns und wir feiern. Aber wir haben auch Zweifel, ob die Nachricht wahr ist, denn Gaddafi ist ein Lügner. Hier soll laut libyscher Regierung mindestens eine NATO-Rakete eingeschlagen haben. Tatsächlich hat das Militärbündnis in der Nacht zuvor Tripolis angegriffen. Ob dabei aber diese Villa getroffen wurde, ist unklar. Unklar ist auch, ob Gaddafis Sohn Seif al-Arab mit seinen Kindern darin getötet wurde und ob auch Gaddafi selber in dem Gebäude war. Denn dies konnte noch nicht von unabhängiger Seite bestätigt werden. Doch die libysche Regierung verkündet, dies sei ein Attentatsversuch gewesen, bei dem Gaddafi überlebt habe und sein Sohn getötet wurde. Die NATO behauptet, dass Zivilisten und zivile Gebäude keine Ziele seien, sondern nur militärische Einrichtungen. Diese Position vertritt auch der britische Premierminister in einem Interview mit der BBC. Die Auswahl der Ziele sind bei der NATO absolut klar geregelt und im Einklang mit der UN-Resolution 1973. Es geht darum, den Verlust von Menschenleben zu verhindern, indem die Kriegsmaschine Gaddafis angegriffen wird, also Panzer, Kanonen, Raketenstützpunkte und auch das Kommando und die Kommunikation. Viele Aufständische in Libyen hoffen, dass die NATO gezielt Gaddafi tötet. Dies wäre allerdings von der UN-Resolution 1973 nicht gedeckt.
In Syrien hält die Gewalt gegen die Opposition an. Zugleich hat die Regierung Reformen in Aussicht gestellt. In den kommenden Wochen würden politische, juristische und wirtschaftliche Neuerungen ausgearbeitet. Derweil geht das Militär weiter mit aller Härte gegen Kritiker von Staatschef Assad vor, insbesondere in der Protesthochburg Dara.
In die südsyrische Stadt rücken offenbar immer mehr Panzer ein. Augenzeugen berichten, dass diese und auch Scharfschützen auf Demonstranten schießen würden. Außerdem sollen hunderte Menschen festgenommen worden sein. Unabhängige Informationen aus Dara gibt es nicht. Auch Bilder gelangen nach wie vor nur über das Internet in die Weltöffentlichkeit.
Die Gewalt in Syrien treibt viele Menschen in die Flucht. Hunderte haben sich bereits in das Nachbarland Türkei aufgemacht. Die Behörden brachten sie in Notunterkünften in der Grenzstadt Jalada unter.
Sie kamen gestern Nacht wohl auch aus Dörfern wie diesem im Grenzgebiet Syriens zur Türkei. Jetzt wirken sie menschenleer. Die Grenze zwischen Syrien und der Türkei ist seit Jahrzehnten vermint und streng überwacht. Die 252 Flüchtlinge mussten für ihre Flucht nicht ungefährliche Schmugglerwege nutzen. Zumindest in den nächsten Tagen, wohl aber auch Wochen, werden sie in diesen Zelten leben, die heute im 5 Kilometer von der Grenze entfernten Dorf Jalada errichtet wurden. Zur Stunde sollen sie erkennungsdienstlich behandelt werden. Die türkischen Behörden fürchten sich vor einem Einsickern von Aktivisten der kurdischen Untergrundorganisation PKK. Die Flüchtlinge werden vor der Presse abgeschirmt. Doch es ist zu hören, dass sie sich sogar in ihren grenznahen Dörfern, fern der Städte, von der syrischen Armee bedroht gefühlt hatten. Die türkische Regierung hat unterdessen erklärt, dass sie weitere Flüchtlinge an ihren Landesgrenzen nicht zurückweisen würde. Türkische Hilfsorganisationen, sie rechnen mit einem möglichen Ansturm weiterer Flüchtlinge aus Syrien in den nächsten Tagen oder Wochen. Deshalb bringen diese Organisationen jetzt schon in großen Mengen Decken, Zelte, Medikamente und Nahrung hierher ins Grenzgebiet. Die syrische Tragödie, sie beginnt auch im Nachbarland Türkei anzukommen.
Der verstorbene Papst Johannes Paul II. Ist selig gesprochen. Sein Nachfolger Benedikt XVI. Hob ihn heute in einer Zeremonie auf dem Petersplatz in Rom auf diese Vorstufe zur Heiligkeit. Benedikt würdigte vor allem den Einsatz des polnischen Papstes gegen den Kommunismus. Er habe mit der Kraft eines Riesen dem Christentum die Hoffnung wiedergegeben.
Es ist 10.37 Uhr heute Morgen in Rom, als rund 1 Million Menschen in der Stadt und mehrere 10.000 auf dem Petersplatz jene Worte hören, die viele von ihnen schon seit Jahren ersehnt hatten. Wir erklären, dass Papst Johannes Paul II. Von jetzt an als Seliger angerufen werden darf. Nach den lateinischen Worten wurde am Petersdom ein riesiges Porträt enthüllt. Auf dem Petersplatz und den umliegenden Straßen brandete minutenlanger Beifall auf, vor allem von Zehntausenden Gläubigen aus Polen. Vor zahlreichen Staatsgästen erklärte dann der Papst, warum er seinen Vorgänger so schnell selig sprechen konnte. Der so wörtlich Duft der Heiligkeit Johannes Pauls sei schon bei der Begräbnisfeier spürbar gewesen. Doch alle Vorschriften der Kirche seien auch bei diesem Verfahren beachtet worden. Entscheidenden Anteil daran hatte eine französische Ordensfrau. Ihre Heilung von Parkinson erkannte die Kirche als Wunder an. Sie brachte im Laufe der Zeremonie eine Reliquie mit dem Blut von Johannes Paul II. Zum Papst. In der Nacht zum Sonntag hatten vor allem junge Menschen auf den Straßen Roms ausgeharrt. Die Bilder erinnerten an die Tage vor dem Begräbnis Johannes Pauls im April 2005. Damals hatte das Leiden und Sterben des Papstes hier die letzten Bilder vor seinem Tod viele Menschen bewegt. Millionen kamen zu seinem Begräbnis und schon dort forderten manche eine sofortige Heiligsprechung. Er stand für konservative Morallehre, wofür er viel Kritik erntete, wurde aber von den Jugendlichen auf den Weltjugendtagen regelmäßig gefeiert. Und beim Fall des Kommunismus schreiben ihm Historiker heute eine maßgebliche Rolle zu. Nach dem Gottesdienst zur Seligsprechung betete Papst Benedikt XVI. Heute still vor dem Sarg mit dem Leichnam seines Vorgängers. Die ganze Nacht bis Montagabend haben die Gläubigen jetzt Gelegenheit, noch einmal dem jetzt seligen Papst Johannes Paul II. Ihre Ehre zu erweisen.
Auch in zahlreichen Städten Polens haben sich Hunderttausende Gläubige versammelt, um die Seligsprechung von Papst Johannes Paul II. Auf großen Videoleinwänden zu verfolgen. Im Tempel göttlicher Vorsehung in der polnischen Hauptstadt Warschau wurde das weltgrößte Porträt des Seliggesprochenen enthüllt. Das Plakat ist 50 Meter breit und 26 Meter hoch. An einer Messe im Geburtsort des verstorbenen Papstes in Wadowice nahm auch Polens Regierungschef Tusk teil. In dem katholisch geprägten Land gilt Johannes Paul II. Als moralische Instanz.
Die deutschen Gewerkschaften haben sich heute am Tag der Arbeit gegen Lohndumping und für mehr soziale Sicherheit stark gemacht. Auf zahlreichen Kundgebungen kritisierten Gewerkschaftsvertreter Beschäftigungsverhältnisse wie Minijobs und Leiharbeit als Verrohung des Arbeitsmarktes und sprachen sich einmal mehr für einen flächendeckenden Mindestlohn aus. Etwa 420.000 Menschen nahmen an den Veranstaltungen teil.
Hoch die Fahnen für die Arbeit. Auf der zentralen Maikundgebung in Kassel forderte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes bessere Perspektiven für Arbeitnehmer.
Faire Löhne, gute Arbeit, soziale Sicherheit, das ist zu Recht das, was wir sagen. Das ist das Mindeste, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land für sich erwarten können, meine Damen und Herren.
8,50 Euro, das verlangt der DGB als flächendeckenden Mindestlohn. Der Verdi-Chef betonte in Zwickau, das derzeitige Wirtschaftswachstum gebe keinen Grund zur Entwarnung.
Was an Arbeitsplätzen neu hinzukommt, das sind in aller Regel unsichere Arbeitsverhältnisse, befristet in Leiharbeit, Minijobs, Arbeitsverhältnisse im Niedriglohn, ja im Armutslohnbereich. Und das muss uns nervös machen.
Arbeitnehmer aus 8 europäischen Staaten dürfen seit heute ohne Arbeitserlaubnis in Deutschland Geld verdienen. Ein Grund mehr für den Mindestlohn, so Sigmar Gabriel in Bottrop.
Ich finde es gut, dass überall in Europa Freizügigkeit herrscht. Und ich habe auch keine Angst davor, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Osteuropa, in Westeuropa und auch in Deutschland um Arbeit bewerben können. Aber was ich nicht will, ist, dass dieser Wettbewerb stattfindet nach den miesesten Löhnen, den schlechtesten Steuern und den miserabelsten Sozialabgaben. Das wollen wir nicht.
Der Parteichef der Linken im sächsischen Plauen. 1.000 Euro brutto würde ein gelernter Automechaniker nach 3,5 Jahren Lehre verdienen. Das sei zu wenig.
Wer akzeptiert, dass Menschen für 3, 4 oder 5 Euro arbeiten und der damit weiß, sie können von ihrer Arbeit auch bei Vollzeitarbeit nicht mehr leben, der entwürdigt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Die Gewerkschaften zeigten sich mit der Beteiligung an den Maikundgebungen zufrieden, wenngleich die Zahl der Teilnehmer leicht zurückgegangen sei, so der Deutsche Gewerkschaftsbund.
Mehr zur Position der Gewerkschaften und zur Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU finden Sie im Internet unter tagesschau.de. In mehreren Städten Deutschlands sind tausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In Heilbronn demonstrierten 5000 friedlich gegen eine Kundgebung der NPD. Zuvor war es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Anhängern der linken Szene gekommen, die immer wieder versuchten, die Kundgebung zu stören.
Unter dem Motto Deutschland ist bunt, kein Ort für Neonazis, zogen in Greifswald etwa 3000 Demonstranten durch die Innenstadt. Unter ihnen waren auch der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Sellering, und Innenminister Cafier. In Halle in Sachsen-Anhalt versammelten sich etwa 2000 Menschen, um gegen eine Demonstration von Rechtsextremen zu protestieren. Nach Angaben der Polizei blieb es weitgehend friedlich.
Der japanische Elektronikkonzern Sony hat sich rund 2 Wochen nach einem Hackerangriff auf die Online-Plattform von PlayStation entschuldigt. Daten von mehr als 70 Millionen Nutzern der Spielekonsole waren gestohlen worden, möglicherweise auch Kreditkarteninformationen. Das Unternehmen erklärte, die Sicherheitsstandards seien erhöht worden. Der Dienst solle in den kommenden Tagen wieder ans Netz gehen. Um den Hackerangriff aufzuklären, arbeitet Sony auch mit der US-Ermittlungsbehörde FBI zusammen. Stefan Bradl hat seinen 2. Saisonsieg im Kampf um die Motorrad-Weltmeisterschaft eingefahren. Der 21-Jährige gewann beim Großen Preis von Portugal in Estoril das Rennen in der Moto2-Klasse.
Stefan Bradl ist in der Form seines Lebens. Noch nie startete er so souverän in eine Grand Prix-Saison. Der 21-Jährige ging wieder von der Pole-Position in den 3. Weltmeisterschaftslauf. Nach einem perfekten Start wechselte zwischenzeitlich die Führung. Doch der WM-Pilot aus dem bayerischen Zahling ließ sich von den Attacken nicht beeindrucken. 3 Runden vor Schluss ging Bradl erneut in Führung und behauptete Platz 1. Er gewann vor dem Spanier Simon und dem Japaner Takahashi. Stefan Bradl übernahm mit seinem 2. Saisonsieg wieder die Führung in der Weltmeisterschaft. Auch in der 125er-Klasse fuhr ein Deutscher aufs Podium. Sandro Cortese vom sächsischen Racing Team Germany wurde 2. hinter dem Spanier Terol.
Bruno Spengler und Ralf Schumacher waren die großen Strahlemänner des Auftaktrennens in die neue DTM-Saison. Spengler feierte einen souveränen Start-Zielsieg vor Matthias Ekström und Ralf Schumacher, der sich damit seinen ersten Podiumsplatz in dieser Rennserie erkämpfen konnte. Dabei musste er sich vieler harter Attacken, unter anderem von Timo Scheider, in der letzten Runde erwehren. Der Lohn für diese Arbeit war der Sprung aufs Treppchen und die anschließende Champagnerdusche.
Zum Abschluss der Hallensaison hat Christian Ahlmann den Gesamtweltcup der Springreiter gewonnen. In einem spannenden Finale in Leipzig setzte sich der 36-Jährige auf Taboulet vor Olympiasieger Lamas durch.
Christian Ahlmann hat die deutsche Erfolgsserie fortgesetzt. Mit seinem Triumph geht der Gesamtsieg zum 4. Mal in Folge in die Bundesrepublik. Für Ahlmann und seinen Hengst Taloubet war es der 1. Finalsieg. Mit 4 Strafpunkten aus dem 1. Umlauf kam der 36-Jährige in den entscheidenden 2. Durchgang. Hier machte er seine Sache souverän. Ohne Fehler in der erlaubten Zeit lastete jetzt der Druck auf seinem Teamkollegen Marco Kutscher. Der war mit seinem Wallach Cash bis dahin noch strafpunktfrei. Doch schon am 1. Hindernis fiel die Stange. Insgesamt sammelte das Paar 12 Fehlerpunkte und fiel auf den 4. Platz zurück. 2. in der Gesamtwertung wurde der Kanadier Eric Lamas vor Jeroen Doedeldam aus den Niederlanden.
Ein altvertrautes Tuten, historische Raddampfer und strahlender Sonnenschein. Tausende Zuschauer ließen sich die traditionelle Dampferparade in Dresden nicht entgehen. Die 9 historischen Schiffe sind zwischen 82 und 132 Jahre alt. In diesem Jahr feiert die sächsische Dampfschifffahrt ihr 175-jähriges Jubiläum.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 2. Mai.
Das Hoch über dem Nordmeer schaufelt weiterhin kühle Luft heran. Vor allem dem Westen Deutschlands beschert es morgen allerdings längere Zeit Sonnenschein. Im Süden liegt noch feuchtere Schauer- und Gewitterluft und auch von Osten wird es etwas wechselhafter. In der Nacht ist es vielfach klar oder nur locker bewölkt. Im Süden Bayerns und Baden-Württembergs anfangs örtliche Schauer oder Gewitter. Auch im Osten tauchen ein paar dichtere Wolken auf. Morgen mal Wolken, mal Sonne, die sich Richtung Westen zum Teil länger zeigt. Vor allem im Osten und Süden entwickeln sich im Tagesverlauf einzelne Schauer, in Alpennähe auch mit Blitz und Donner. Im Süden schwacher bis mäßiger, sonst auch frischer Wind aus Nordost. Im Norden und in der Mitte heute Nacht gebietsweise Bodenfrost, hier und da auch Luftfrost, am Oberrhein bis plus 7 Grad. Morgen Temperaturen von kühlen 8 Grad an der Ostsee bis 21 im Breisgau. In den nächsten Tagen auch im Süden kühler. Nachts muss verbreitet mit Bodenfrost, zum Teil auch mit Luftfrost gerechnet werden. Im Bergland ist auch Schnee möglich. Tagsüber eine Mischung aus Sonne und Wolken. Einzelne Schauer gibt's am ehesten in der Osthälfte.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr, heute mit Susanne Holst. Darin seliges Polen. Hunderttausende feiern ihren Papst Johannes Paul II. Und Libyenkrieg, die Opfer und die Propaganda.